Wir setzen heute unsere Predigtserie fort über die Glaubwürdigkeit der Schrift und kommen zu dem Thema, das ich der wundertätige Jesus nennen möchte. Wir haben versucht, auf verschiedene Weisen zu zeigen, warum wir an die Schrift glauben. Und wir haben über die Inspiration, die Offenbarung und das Zeugnis der Autoren der Schrift, das Zeugnis des Herrn Jesus selbst und das Zeugnis des Heiligen Geistes gesprochen. Und letzte Woche haben wir gesehen, dass einer der großen Beweise für die Glaubwürdigkeit und Gültigkeit der Bibel die Tatsache ist, dass sie Wunder enthält. Und Leute, lasst uns nur ganz logisch denken. Da es Gott gibt und sich dieser Gott offenbart, und dieser Gott nicht ein natürlicher Gott ist, sondern ein übernatürliches Wesen ist. Und er als übernatürliches Wesen in unsere natürliche Welt eindringt, gibt es Wunder. Ich erwarte es, wenn ich die Bibel in die Hand nehme, dass dort Wunder enthalten sind. Wenn es nicht der Fall ist, würde ich dieses Buch beiseite legen, denn ich wüsste, ich hätte nur ein Buch voller menschlicher Philosophie und die brauchen wir wirklich nicht. Ich habe euch dargelegt, dass es, sofern Gott existiert, Wunder geben muss. Denn da Gott existiert, handelt er auch. Wir können nicht sagen, Gott, du bist da, aber du darfst nicht handeln. Wir sagen, gerade weil sie so viele Wunder enthält, ist die Schrift das Wort Gottes. Aber es gibt Menschen, die sagen, das ist mir viel zu hoch. Ich möchte keine Wunder. Besonders bei liberalen Theologen, die sich als Christen ausgeben, glauben nicht an Wunder. Da gibt es verschiedene Einstellungen, die sagen einfach, oh nein, nein, es gab nie Wunder und es wird auch nie Wunder geben. Und dann gibt es solche, die sagen, oh, es gibt Wunder heute wie damals und es hat sich überhaupt nichts geändert. Es bleibt alles genau so. Und ihr sollt mal sehen, wie spektakulär es bei uns zugeht. In unseren Kreisen geschehen immer Wunder. Und ihr wisst, dass eigentlich sehr leichtfertig mit diesem Begriff umgegangen wird. Wir haben das letztes Mal ein bisschen definiert. Und die Frage ist, gibt es tatsächlich diese Wunder noch in dieser Art und Weise? Wir glauben, sicherlich kann Gott Wunder tun. Und wenn wir beten, dass Gott jemanden heilt, dann bitten wir letztlich um sein Eingreifen, um ein Wunder. Und es wird auch in der Zukunft wieder Wunder geben. Was ist das nächste Wunder, worauf wir warten? Die Entrückung. Leute, das ist ein Wunder. Auf einmal sind wir weg. Und ihr könnt es sehen, schon im Alten Testament, Gott hat da schon ein bisschen geübt, als er den Henoch rausgenommen hat aus diesem Leben, als er ihn auf einmal zu sich genommen hat. Also wir warten auf Wunder. Schlagt einmal die Offenbarung auf und schaut dort nach, nicht jetzt, aber irgendwann mal, und schaut euch die Trübsalzeit an, was es dort noch alles für Wunder geben wird. Und ich kann nicht einfach mit meiner Theologie kommen und sagen, oh, meine Theologie ist so systematisch, es passen einfach keine Wunder. Gott, du darfst jetzt nichts tun. Ich kann dir das nicht vorschreiben. Aber dass Wunder so an der Tagesordnung sind, wie sie es einst waren, zu Zeiten des Alten Testaments in gewissen Zeiten, und das war nicht zu allen Zeiten, wenn ihr mal die Gelegenheit habt, einmal das Neue Testament studiert, werdet ihr dort interessante Dinge finden. Ihr werdet große Textabschnitte finden und es werden viele Jahre vergehen, ohne dass es Hinweise auf irgendein Wunder gibt. Das ist interessant. Im Alten Testament gibt es eigentlich auch nur zwei Zeiträume, in denen Wunder an der Tagesordnung waren. Und das war einmal zur Zeit von Mose und die zweite Zeit war die Zeit von Elia und Elisa. Auch zu ihrer Zeit erschienen Wunder an der Tagesordnung zu sein. Aber das sind wirklich die einzigen beiden Zeiten, wo Wunder an der Tagesordnung waren. Es mag wohl zu der restlichen Zeit des Alten Testaments sporadisch Anlässe gegeben haben, wo Wunder hier und da geschahen, aber das war dann definitiv die Ausnahme und nicht die Regel. Das waren die Zeiten, als Gott plante, Wunder zu wirken, um sich auf wundersame Weise zu offenbaren und zu zeigen, dass er da war. Leute, aber sobald das festgehalten wurde, schriftlich festgehalten wurde, und wir haben das Alte Testament mit den Wundern in schriftlicher Form, wir haben das Neue Testament mit schriftlicher Form, und ihr wisst, die Schrift ist die Offenbarung Gottes. Gott hat sich offenbart, er hat sich progressiv, fortlaufend offenbart durch die Geschichte hindurch, bis dieser ganze Ratschluss fertig war. Und das haben wir jetzt in der Hand. Somit erübrigen sich die Wunder, denn wir haben die Wunder alle in schriftlicher Form. Wir können das alles nachlesen, dass es geschehen ist. Wunder dienten nicht dem Zweck der Unterhaltung. Ging nicht darum, dass Jesus ein paar Tricks machte und Leute belustigen konnte damit. Nein, nein, es war zur Bestätigung der Wahrhaftigkeit seiner Person. Beziehungsweise Wunder, die durch andere Botschafter oder durch die Boten Gottes getan wurden, waren zur Bestätigung ihrer Botschaft, die sie brachten. Wir haben am Donnerstag 2. Korinther 12 aufgeschlagen und das dürft ihr jetzt auch noch einmal tun, wenn wir uns die Wunder durch die Hände der Apostel uns anschauen. Übrigens wird das immer wiederholt in der Apostelgeschichte, das Wunder durch die Hände der Apostel oder ihrer Assoziierten, der Propheten auch geschahen. Aber in 2. Korinther 12,12, ich lese euch das mal vor, da heißt es, die Zeichen eines Apostels, was? Eines Apostels sind unter euch gewirkt worden. Leute, das sind nicht Zeichen, die jeder x-beliebige Typ tun konnte. Das waren Zeichen eines Apostels, in aller Geduld, in Zeichen und Wundern und Kraftwirkung. Er sagt hier, das Wunderzeichen eines Apostels waren. Wenn heute zu mir jemand kommt und sagt, ich bin Apostel, dann sage ich einfach, du lebst in der falschen Zeit, geh zurück. Du musst damals leben. Es gibt keine Apostel mehr. Die Apostel Jesu Christi sind nicht mehr hier. In Hebräer 2,3 geht es um die Errettung und dort heißt es in Vers 4, dass Gott sein Zeugnis dazu gab. Dabei geht es um jene Apostel und Propheten des Neuen Testaments. Und da heißt es, wobei Gott sein Zeugnis dazu gab mit Zeichen, Wundern und mancherlei Kraftwirkungen. Gott setzt Wunder ein, um das Zeugnis der frühen Prediger einfach zu untermauern. Da kann ja jeder kommen und sagen, ja, ich bin ein Apostel. Und so untermauert Gott es durch Zeichen, die nicht diese Apostel tun konnten, sondern im Namen Jesu Christi. Und am Donnerstag haben wir in unserem Hauskreis Apostelgeschichte 3 angeschaut mit Petrus und Johannes. Und sie haben den lahmen Mann dort angesprochen und haben gesagt, im Namen Jesu Christi steh auf und wandle. Es war nicht ihre eigene Kraft. Gott bestätigte diese Beauftragten durch diese Kraftwirkung. Und beachtet Folgendes, wenn ihr das Neue Testament studiert, dann werdet ihr feststellen, dass es immer weniger Wunder gibt im Verlauf der Geschichte. Es ist fast so, als würden sie am Ende des Neuen Testaments dahinschwinden. Und je mehr das Neue Testament niedergeschrieben wird, je weniger notwendig werden Wunder. Zum Ende hin sieht man, dass die Wunder dahinschwinden oder zumindest nicht mehr an der Tagesordnung sind. Nachdem die Schrift erst einmal abgeschlossen war, war die Offenbarung Gottes abgeschlossen. Die Wunder sind uns erhalten geblieben in schriftlicher Form, aber wir brauchen sie gar nicht mehr. Wenn wir heute wissen wollen, was Gott gesagt hat, gehen wir zu seinem Wort. Nachdem die Schrift erst einmal abgeschlossen war, war die Offenbarung Gottes abgeschlossen, sodass Wunder kein Test mehr für die Wahrheit waren. Test für die Wahrheit ist, dass wir einfach zum Wort Gottes gehen. Wenn heute ein Prediger kommt, dann testen wir ihn anhand des Wortes Gottes, ob das, was er sagt, mit dem übereinstimmt, was in der Schrift steht. Das ist der Test. Die Bibel ist die wahre Offenbarung. Richard Baxter sagte einmal, Zitat, da der primäre Zweck für die vollbrachten Wunder zu biblischen Zeiten nicht mehr besteht, ist es logisch zu glauben, dass Wunder, die stellvertretend von Menschen vollbracht werden, wie zu biblischen Zeiten, heutzutage auf der Erde nicht mehr gesehen werden. Zitat Ende. Bitte beachtet Folgendes. Wunder, die stellvertretend von Menschen vollbracht werden, sind heutzutage nicht mehr an der Tagesordnung. Und sogenannte Wunderheiler sind deshalb von vornherein schon verdächtig. Wenn sie ankommen, sagen, hey, ich kann hier heilen. Bringt mir die Kranken. Nun, Wunderheiler, die in diese Kategorie fallen, stehen im Widerspruch zu dem Wort Gottes. Ist es nicht erstaunlich, dass die Wunderheiler sich nicht der Toten annehmen? Warum gehen sie nicht mal über den Friedhof und wecken sie alle auf, die da alle liegen? Schränken sich immer auf irgendwelche fragwürdigen Typen, die irgendwelche Kreuzschmerzen oder sonst was haben und die dann auf einmal wieder, ich kann wieder gehen. Oder lahm oder sonst irgendwas. Keine eindeutigen Zeichen. Und wenn man dem mal nachgeht, ist das alles ein Hoax, ist das alles Betrug. Wenn ihr selber Wunder in der Bibel studiert, werdet ihr feststellen, dass sie sich nur in einem eingeschränkten Zeitraum ereigneten und durch einen eingeschränkten Personenkreis vollbracht wurden. Nicht jeder vollbrachte Wunder. Im Neuen Testament waren es die Apostel und die Propheten und ihnen verbundenen Leute und unser Herr, niemand sonst. Und diese Wunder waren nicht nur zeitlich begrenzt auf einen bestimmten Personenkreis, sondern sie hatten auch einen eingeschränkten Zweck, nämlich die Offenbarung Gottes zu bestätigen. Nachdem die Offenbarung bestätigt wurde, hatten sie diesen Zweck einfach erfüllt. Heißt, dass es keine Wunder mehr gibt? Ich habe schon gesagt, ich glaube, dass es noch eine ganze Menge Wunder geben wird in der Zukunft, aber sie sind jetzt nicht an der Tagesordnung. Natürlich glauben wir, dass Gott übernatürlich heilen kann. Er kann jederzeit machen, was er will. Gott ist Gott. Oh, das passt nicht in meine Theologie. Was kümmert das Gott? Gott tut das, was er will, was gemäß seinem Wort angekündigt ist. Nun, einige sagen, wisst ihr was, ihr habt ein echt Problem, ihr Christen da. In der Wustrower Straße habt ihr echt ein Problem. Ihr überseht nämlich den Vers aus Johannes Kapitel 14, Vers 12. Da steht nämlich etwas, was ihr offensichtlich ganz vergessen habt. Da heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und er wird noch größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Und manche Leute sagen an dieser Stelle, siehst du, da ist der Vers, der besagt, dass wir tun werden, was Jesus getan hat. Ist nicht so. Haben wir schon oft gehört. Oh, ich möchte euch mal ein gutes Argument geben. Erstens frage ich euch, habt ihr in eurem Leben jemanden getroffen, der die physischen Wunder getan hat, die Jesus getan hat? Habt ihr so jemanden schon kennengelernt? Kennt ihr jemanden, der Kraft seines Willens einen Toten zum Leben erwecken konnte? Kennt ihr irgendjemanden auf der Welt, der wusste, wie es im Herzen eines jeden Einzelnen aussah und nie eine einzige Frage über irgendetwas stellen musste? Kennt ihr jemanden, der, wenn er fischen ging, die Fische auf die Seite des Bootes rufen konnte, auf der er sie haben wollte? Habt ihr schon mal jemanden getroffen, der auf dem Wasser geht? Kennt ihr irgendjemanden, der sich, als er sich entschied, in den Himmel aufzusteigen, auf einen Felsen stand, Tschüss sagte und dann in den Himmel aufstieg? Kennt ihr solche Leute? Leute, ganz offensichtlich ist es nicht das hier, was der Herr meinte. Er sagt größere, aber in gewisser Weise spricht er erstmal hier zu den Aposteln. Und er sagt, ihr werdet Größeres tun. Ich glaube, das bezieht sich nicht unbedingt auf Macht, sondern auf das Ausmaß. Seht ihr, der Dienst von Jesus war geografisch und zeitlich auf eine sehr kleine Gegend beschränkt. Aber gleich nach der Entstehung der Gemeinde zogen Apostel und Propheten überall hin. Schaut euch zum Beispiel einmal Petrus an. Die Bibel sagt, überall, wo er hinging, wurden Leute geheilt und die Leute brachten Freunde herbei und zogen die Leute sogar in den Schatten von Petrus, weil sie der Meinung waren, er habe so viel Kraft, dass sogar sein Schatten heilen könnte. Tausende und Abertausende von Wundern wurden vollbracht. Jesus dagegen war in der Anzahl seiner Wunder beschränkt, weil er auch zeitlich nur einen beschränkten Dienst hatte. Aber die Apostel würden viel mehr Wunder wirken und viel mehr erreichen, einfach weil sie Jesus zahlenmäßig überlegen waren und seine Kraft durch sie wirkte. Und achte bitte, dass er nicht sagt, sie hätten die Kraft selbst gehabt. Wie ich schon erwähnte, Petrus sagt dort an der Pforte, an diesem schönen Pforte, wo dieser lahme Mann saß, im Namen Jesu Christi, des Nazareners, steh auf und geh umher. Also Johannes 14, Vers 12, werden gewissermaßen geistliche Wunder impliziert. Die Bekehrung zu Christus, die Entstehung der Gemeinde und die Verwandlung von Leben. All das geschieht durch die Botschaft, die die Apostel und wir heute auch weitergeben. Diese Dinge geschahen tatsächlich und ich glaube, dass es das ist, was unser Herr versprach. Wisst ihr, jedes Mal, wenn ihr jemanden zu Christus führt, dann ist das ein absolut fantastisches Wunder. Und Gottes Absicht für Wunder war, dass sie seine Offenbarung authentifizieren. Am besten sieht man das, wenn wir uns Jesus ansehen. Und genau das werden wir heute mit unserer Zeit tun. Lasst uns einmal Johannes Kapitel 5 aufschlagen und betrachten. Wisst ihr, wenn es schon aus keinem anderen Grund jemandem möglich ist, an die Bibel zu glauben. Er sollte wenigstens glauben, wenn er sich Jesus anschaut. Um Jesus kommt man einfach nicht herum. Und wenn ich die Bibel lese, weiß ich, dass es sich um Gottes Wort handelt, einfach allein schon, weil Christus da ist. Damit meine ich Folgendes: Kein menschliches Genie könnte jemals einen Christus erfinden. Kein menschlicher Verstand und kein Ausschuss von Theologen könnte sich jemals eine Person wie ihn ausdenken. Er muss Gott in Menschengestalt sein. Kein Mensch könnte sich solch eine Person auch nur vorstellen. Und Gott wollte also das Wunder, seine Wahrhaftigkeit authentifizieren. Und Gott zeichnete für uns das wundertätige Leben von Jesus auf, um uns zu zeigen, dass er Gott in Menschengestalt war. Schaut euch mal Vers 18 an. Da heißt es: Darum suchten die Juden noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, womit er sich selbst Gott gleich machte. Leute, es ist immer so erstaunlich, dass die Zeugen Jehovas nicht kapieren, dass Jesus Gott ist. Die Juden haben das ganz deutlich erkannt. Und so streiten sie über Johannes 1,1 und all diese Verse. Aber egal, Fakt ist, dass Jesus von sich selbst behauptete, Gott gleich zu sein. Auch wenn manche Leute noch nicht herausgefunden haben, dass er diesen Anspruch erhoben hat, so wussten die Juden das sehr genau. Und das irritierte sie auch sehr. Nicht nur, dass er das sagte, sondern das auch noch durch seine Werke bestätigte. Das war ihnen ein Dorn im Auge. Wie tat er das? Wie bestätigte er das? Wie belegte er das? Schaut euch dazu Vers 36 an. Ich aber habe ein Zeugnis, das größer ist als das des Johannes. Denn die Werke, die mir der Vater gab, dass ich sie vollbringe, eben die Werke, die ich tue, geben Zeugnis von mir, dass der Vater mich gesandt hat. Was war also das große Zeugnis seiner Gottheit? Seine Werke. Wenn jemand kommt und sagt, ich bin Gott, dann kann das jeder sagen. So wie der Typ in der Psychiatrie, der gesagt hat, ich bin Napoleon, ich bin Napoleon. Und dann fragt ihn jemand, wie kommst du darauf? Ja, das hat Gott mir gesagt. Dann sagt der Zimmernachbar, das stimmt nicht, das habe ich nie gesagt. Also man kann das behaupten, man kann ja sehr behaupten, dass man Gott ist, aber er belegte es durch seine Werke. Und das ist entscheidend. Da war Teudas, der behauptete, der Messias zu sein. Und deshalb sprang er vom Tempel. Der Flug war fantastisch. Die Landung war hart und er war tot. In Johannes 10 sagt Jesus, meine Werke sind genug, um zu beweisen, wer ich bin. Seine Wunder zeigten, dass er der offenbarte Gott war. In Johannes 10, 24 heißt es, da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm, wie lange hältst du uns im Ungewissen? Bist du der Christus? So sage es frei heraus. Sie wollten wissen, ob er der Messias ist. Jesus antwortete ihnen, ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich tue, in meines Vaters Namen, die zeugen von mir. Seine Werke. Oder schaut Vers 37 an. Tue ich nicht die Werke meines Vaters, so glaubt ihr mir nicht. Tue ich sie aber, so glaubt doch den Werken, wenn ihr mir nicht glauben wollt, damit ihr erkennt und wisst, dass der Vater in mir ist und ich in ihm. Und ist das nicht wunderbar und deutlich? Das Zeugnis dafür, dass dies das Wort Gottes ist, sind die Wunder. Das Zeugnis dafür, dass Jesus der lebendige Gott ist, sind die Wunder, die er vollbrachte. Ich schäme mich dieser Wunder doch nicht. Das ist der Beweis dafür, dass es das Wort Gottes ist. Wunder verleihen dem Anspruch der Schrift, das Wort Gottes zu sein, Gültigkeit. Ebenso wie sie dem Anspruch Christi, dass er Gott ist, das lebendige Wort ist, Gültigkeit verleihen. In Johannes 14,11 fordert Jesus auf, glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Wenn nicht, so glaubt doch um der Werke willen. Weil niemand konnte diese Dinge leugnen. Wir konnten nichts machen. Und heute haben wir dieses Buch, das es aufzeichnet für uns, die Schrift. Ja, dann sagt er, das sind ja nur historische Aufzeichnungen. Das macht es aber nicht weniger wahr. Schaut euch nur mal an, wie viele Zeugen es gab, Lest die Geschichte. Die Bibel ist ein glaubwürdiges Geschichtsbuch. Lukas 27 findet ihr ein wunderbares Interview mit Johannes und Jesus. Dieses Interview wird in Abwesenheit von Johannes geführt. Und er schickt Boten zu Jesus. Und in Vers 20 heißt es, als nun die Männer zu ihm kamen, also von Johannes, sprachen sie, Johannes, der Täufer hat uns zu dir gesandt und lässt dich fragen, bist du es, der kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Sie sagten, hey, weißt du, Johannes will wissen, ob du wirklich der Messias bist. Vers 21. Zu derselben Stunde aber heilte er viele Kranken und Plagen und böse Geistern und schenkte vielen Blinden das Augenlicht. Wisst ihr was? Sie kamen und stellten die Frage und er antwortete nicht mal augenblicklich darauf. Er verbrachte einfach Wunder, eine ganze Reihe von Wundern. Und dann heißt es in Vers 22, und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt, Armen wird das Evangelium verkündigt. Ihr könnt euch nur gut vorstellen, ja, ist schon gut, wir wissen Bescheid. Und sie sind losgezogen, zurück zum Johannes. Überzeugende Argument für die Gottheit Christi sind nicht seine Worte, sondern seine Werke. Lieben, ich glaube, dass die Bibel Gottes Wort ist, weil sie Wunder enthält. Und das bedeutet, dass Gott in diesem Buch ist, dass es sein Wort ist. Ich glaube, dass Jesus Gott ist, weil er Wunder vollbrachte. Und das bedeutet, dass Gott in Christus war. Und ihr wisst, dass Jesus öfter mal provoziert wurde. Sie wollten gerne Wunder sehen. Aber Jesus sagte einmal in einem Umstand, in Lukas 16, denke ich, ist es ja zusammengefasst, wenn sie dem Wort nicht glauben, werden sie auch nicht glauben, wenn jemand von den Toten auferstände. Manchmal sagen Leute, oh, wenn ich Wunder sehen würde heute, dann würde ich glauben. Pustekuchen, die haben damals auch nicht geglaubt. Keiner hat geglaubt, nur diejenigen, die wirklich gezogen wurden vom Geist Gottes und vom Vater. Ich sage euch, ich weiß nicht, wie man heutzutage die Bibel objektiv studieren kann, unvoreingenommen lesen kann und zu irgendeiner anderen Schlussfolgerung kommen kann, als dass Gott sie geschrieben hat und dass Jesus Gott ist. Gott authentifiziert also sich selbst in der Bibel und Christus authentifiziert sich selbst als Gott. Wie ich schon sagte, würde ich der Bibel schon allein um Christi willen glauben, denn kein Mensch könnte ihn sich je ausdenken. Keine menschlichen Werke könnten je das Vorbild für sein Leben sein. Kein Mensch könnte je die Worte schreiben, die Jesus geschrieben hat. Niemand war so klug. Niemand konnte diese Antworten geben, die er gegeben hat. Stets Fragen richtig beantworten, immer vollkommene Antworten, immer vollkommene Handlungen und immer vollkommen in Weisheit. Und der Theologe und Kirchenhistoriker Philipp Scharf sagte, das Leben und der Charakter Jesu Christi ist das Allerheiligste in der Geschichte der Welt. Und selbst der Skeptiker Herbert George Wells sagte in der Mai 1935 Ausgabe des Reader's Digest, Zitat, als man mich fragte, welches Individuum den dauerhaftesten Eindruck auf der Welt hinterlassen hat, implizierte die Art der Frage fast, dass es Jesus von Nazareth war. Dem stimme ich zu. Und das von dem Skeptiker Wells. Philipp Scharf sagte noch einmal, Zitat, dieser Jesus von Nazareth eroberte ohne Geld und Waffen mehr Millionen als Alexander, Cäsar, Mohammed und Napoleon. Ohne Wissenschaft und Bildung gab er mehr Aufschluss über menschliche und göttliche Fragen als alle Philosophen und Gelehrten zusammen. Ohne die von Bildungseinrichtungen vermittelte Redegewandtheit gab er Worte des Lebens von sich, die nie zuvor und nie wieder so ausgesprochen wurden und Auswirkungen hatten, die über die Reichweite eines Redners oder Dichters hinausgehen. Ohne eine einzige Zeile zu schreiben, hat er mehr Stifte in Bewegung gesetzt und war die Grundlage für mehr Predigten, Reden, Diskussionen, Bände von Gelehrten, Kunstwerke und Lobpreislieder als die gesamte Armee bedeutender Armeen der Antike und der Neuzeit. Zitat Ende. Alles an Jesus war ein Wunder. Alles. Warum? Er war der offenbarte Gott. Und er ist es immer noch. Er ist immer noch Gott. Lasst ihn uns näher anschauen. Erstens wollen wir auf seine wundersame Geburt uns konzentrieren. Schlagt einmal Matthäus 1 auf, auch wenn Weihnachten schon vorbei ist. Lasst uns da nochmal hingehen. Hier ist das Zeugnis eines Mannes mit Namen Matthäus, eines glaubwürdigen, eines verantwortungsvollen Mannes, eines Historikers, der sein Zeugnis aufzeichnet. Da heißt es Vers 18, die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise. Als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, das heißt, bevor sie intim miteinander waren, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Sie war schwanger, aber nicht von Josef, sondern vom Heiligen Geist. Aber Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Und er konnte sie mitten auf die Straße führen und man hätte sie wegen Ehebruchs gesteinigt oder er konnte das Verlöbnis still und leise einfach lösen. Er ging einfach davon aus, dass das Schrecklichste passiert und geschehen war, dass sie sich mit einem anderen Mann eingelassen hatte. Sie waren beide einander versprochen. Und diese Verlobung bedeutete mehr als heute. Heute lässt man eine Verlobung schnell mal platzen in vielen Kreisen. Aber das war schon eine sehr ernste Angelegenheit. Und sicherlich war Maria die Art von Frau, bei der er schon beim Gedanken an ein solches Verhalten absolut schockiert wäre. Und deshalb entschied er sich, sie nicht zu steinigen, sondern sie leise aus der Verlobung zu entlassen. Dann heißt es weiter, während er aber dies im Sinn hatte, siehe da, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum, der sprach, Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus, was Erretter bedeutet, geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der in Jesaja 7,14 spricht. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Emmanuel geben, das heißt, übersetzt Gott mit uns. Gott mit uns, das war Jesus. Dagegen kommt man nicht an. Nun, das war eine wunderbare Verheißung. Wisst ihr, dass das Alte Testament das schon sehr früh verheißen hatte? In 1. Mose Kapitel 3, Vers 15 sagte die Bibel, dass jemand von ungewöhnlicher Geburt kommen würde. Gott sagt, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zu der Schlange sagte das, zu Satan, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Besonderer Ausdruck hier. Welche Frau hat je einen Samen gehabt? Nun, keine einzige. Maria hat diesen Samen eingepflanzt bekommen, eine Nachkommenschaft durch den Heiligen Geist. Es wird hier angekündigt, dass jemand kommen würde, um dieser Feindschaft ein Ende zu machen. Der Same kommt vom Mann. Nur ein einziges Mal in der Geschichte hatte eine Frau einen Samen. Diese Frau war Maria und der Geist pflanzte diesen Samen ein. Im Gegensatz zu anderen Menschen begann sein Leben also nicht zum Zeitpunkt seiner Geburt. Das wissen wir auch. In Johannes 6, 38 sagte Jesus, denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Da schlucken schon einige, wenn man sagt, ja, Jesus hat schon vorher gelebt. Das Leben Jesu begann nicht hier mit der Ankunft auf der Erde. In Johannes 1, 1 und 2 lesen wir, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Vers 2 besagt, dass Jesus Christus existierte, bevor er geboren wurde. War im Anfang bei Gott. Und das geht sogar noch weiter. Alles ist durch dasselbe entstanden. Und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Leute, Jesus war der Schöpfer. Vers 14 heißt es, und das Wort wurde Fleisch. Existierte bereits und wurde dann Fleisch. Und dann natürlich Vers 15. Johannes legte Zeugnis ab von ihm, rief und sprach, dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war eher als ich. Oh, ihr wisst, dass Johannes der Täufer eher geboren wurde als Jesus. Und trotzdem sagt er war eher als ich. Und das ist ein Thema, das sich im Johannesevangelium immer wiederholt. Zum Beispiel Kapitel 8, Vers 56. Jesus sagt dort, Abraham, euer Vater, frohlockte, dass er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Da sprachen die Juden zu ihm, du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen? Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Spricht von seiner Präexistenz. In Johannes 16, 28 lesen wir, ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Wiederum verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. Kapitel 17 sagt Jesus zum Vater, ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Und nun verherrliche mich, Vater, bei dir selbst mit der Verherrlichung oder mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, hört man genau hin, ehe die Welt war. Leute, und so geht es immer weiter. Spricht eindeutig davon, dass Jesus präexistent war, vor seinem irdischen Leben. In Hebräer 10 heißt es, dass Gott einen Leib für diesen präexistenten Christus hatte und bereitete. Einfach eine wundersame Geburt. Es war eine besondere Schöpfung. Gott brauchte keinen Mensch, um Maria zu schwängern. Gott schuf einfach ein Embryo innerhalb eines Augenblicks. Oh, sagen die Leute, aber das ist biologisch unmöglich. Klar ist das, es ist selbstverständlich, dass es biologisch unmöglich ist. Das ist ja auch ein Wunder. Ich meine, der Gott, der die Welt gemacht hat, der kann ja wohl ein Embryo zeugen. Ist das ein Problem? Habt ihr damit Problem? Ich nicht. Wisst ihr, was an der jungfräulichen Geburt noch erstaunlich ist? Alle historischen Beweise stimmen darin überein, dass die frühe Gemeinde ganz und gar daran geglaubt hat. Die Leute sagen heutzutage, ach, das haben sie sich irgendwie nur ausgedacht. Das ist irgendwie so eine komische Geschichte, so eine Fabel. Oder Fabel ist ja mit Tieren, aber irgendwie so ein Mythos. Ja. Nein, das kann nicht stimmen, ihr Lieben. Die Juden glaubten ja nicht daran, dass es so kommen würde. Warum sollten sie sich etwas ausdenken, was sie nie erwarteten? Sie erwarteten das so nicht. Warum würden sie sich etwas ausdenken, woran sie nicht glaubten? Sie glaubten nicht daran. Und die Leute sagen, ach, die jüdischen Christen haben sich die jungfräuliche Geburt einfach ausgedacht. Nein. Warum würden sie sich eine jungfräuliche Geburt ausdenken, wenn sie sie gar nicht erwarteten? Die Juden haben das nicht erwartet. Die waren schockiert. Wir wissen auch, dass dieser Glaube nicht erst später kam. Die frühe Gemeinde glaubte von Anfang an daran. Und zwar, wisst ihr warum? Weil sie es sich ausgedacht hatten. Nein, sondern weil es wahr war. Aristides sagte, Zitat, alles, was wir über die Lehre des frühen zweiten Jahrhunderts wissen, entspricht der Auffassung, dass die Jungfräulichkeit Marias zu jener Zeit Bestandteil des postulierten christlichen Glaubens war. Zitat Ende. Leute, sie glaubten daran. Und wenn Menschen die jungfräuliche Geburt Jesu bestreiten, ist es ein Produkt von Vorurteil und von Hass. Meistens gegen Christus. Eine Verleugnung seiner Gottheit. Nicht ein Produkt historischer Fakten. Fakten besagen, dass die Menschen von Anfang an daran glaubten. Und wenn so viele Menschen die Gültigkeit bezeugen, Leute, dann sind das genügend Beweise, um die Wahrhaftigkeit zu untermauern. Man hat eine Ahnentafel aus dem Jahre 70 nach Christus gefunden, in der Jesus als der uneheliche Sohn einer verheirateten Frau aufgeführt wird. Ihr könnt euch denken, warum. In anderen Aufzeichen früher Rabbiner wurde Jesus als Sohn einer Ehebrecherin bezeichnet. Und sogar die ganz frühen Rabbiner sagen uns, dass sein Vater Panthera war, ein römischer Legionär. Selbst der jüdische Skeptiker Hugh Schoenfield sagte, Zitat, es hätte keinen Sinn, solche Behauptungen über Jesus als uneheliches Kind aufzustellen, wenn das christliche Original nicht behaupten würde, dass die Geburt Jesu in irgendeiner Form nicht normal war. Zitat Ende. Ich meine, selbst die Skeptiker wissen, dass man das nicht über Jesus gesagt hätte, wenn sie nicht verärgert gewesen wären oder über irgendetwas anderes, das über ihn gesagt wurde. Lieben, die Gemeinde glaubte von Anfang an, dass er von einer Jungfrau geboren wurde. Er wurde durch einen direkten, schöpferischen Akt Gottes geboren, ein starkes Zeugnis. Und der größte Beweis seiner jungfräulichen Geburt sind nicht die historischen Beweise, die sind sehr, sehr gut. Aber wisst ihr, was der größte Beweis seiner jungfräulichen Geburt ist? Sein Leben. Jemand, der so lebte, wie er, musste so geboren worden sein, wie er ist. Und das führt mich zum zweiten Punkt. Und das ist sein sündenfreies Leben. Das ist der Beweis dafür. Der wundertätige Jesus, der auf wunderbare und wundersame Weise geboren wurde, lebte ein wundersames, sündenfreies Leben. Hört euch einmal Hebräer 4, Vers 15 an. Da heißt es von Jesus, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern ein, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Doch ohne Sünde. Er sündigte nie. Oder in Hebräer 7, Vers 26 heißt es, denn ein solcher hoher Priester tat uns Not, der heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sünden abgesondert und höher als die Himmel ist. Er hat nie gesündigt. Wisst ihr was? Er konnte letztlich gar nicht sündigen, weil er Gott war. Ich glaube nicht, dass Gott sündigen kann. Ich weiß, da sagen einige, oh, das macht ja die Versuchung dann ganz unzulässig, das macht ja dann gar keinen Sinn. Nein, das bedeutet einfach, dass die Versuchung bis an ihre Grenzen ging, weil er nie nachgab. Deshalb weiß er, was es bedeutet, aufs Äußerste versucht zu werden. Er gab jedoch niemals nach. Das war der Beweis seiner Gottheit. Wisst ihr, sogar Judas mit seiner wirklich verkorksten und kranken, verdrehten Gesinnung kam später zu der Erkenntnis, dass er gesagt hat in Matthäus 27, 4, ich habe gesündigt, dass ich unschuldiges Blut verraten habe. Und er wusste, dass Jesus nie gesündigt hatte. Er war ein Ungläubiger, kam dennoch zu diesem Schluss. Wisst ihr, dass er nicht der Einzige war, der zu diesem Schluss kam? Pilatus sagt es mehrere Male. Sagt er, ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Der Dieb am Kreuz, der seinen Kollegen da nebenan verklagte, sagte, wir leiden gerechterweise. Dieser aber hat nichts Ungerechtes getan. Jesus lebte ohne Sünde. Das ist eine historische Tatsache. Die Beweise dafür liegen vor. Es gibt keine historischen Gegenbeweise dafür, dass Jesus jemals gesündigt hätte. Er war einzigartig. Nochmals, Philipp Schaff sagte, Zitat, wir suchen in der Biografie von Jesus vergeblich nach einem einzigen Makel oder dem geringsten Schatten auf seinem moralischen Charakter. Vergeblich, vergeblich. Da gibt es nichts. Der römische Hauptmann sah ihn als makellos an. Johannes, der Täufer, konnte keine Sünde an ihm finden. Wisst ihr, Jesus hätte niemals Psalm 51 schreiben können und von sich sagen können, erschaffe mir, o Gott, ein reines Herz. Jesus hätte nie Römer 7 schreiben können. Jesus hätte nie wie ein Augustinus sterben können und Bußpsalmen rezitieren. Er brauchte keine Vergebung, keine Barmherzigkeit und keine Gnade. War ohne Sünde. Sündenfreie Leben Christi war einfach die Folge seiner übernatürlichen Geburt. Und drittens, dritte Bereich von Wundern im Leben Jesu sind einfach seine unübertroffenen Worte. Eines der verblüffenden Dinge über Jesus sind seine Worte. Der jüdische Schriftsteller Shalom Mersch sagte, Zitat, Jesus Christus ist die herausragendste Persönlichkeit aller Zeiten. Kein anderer Lehrer, sei er Jude, Christ, Buddhist oder Mohammedaner, ist immer noch ein Lehrer, dessen Lehre solch ein Leitfaden für die Welt ist, in der wir leben. Andere Lehrer haben vielleicht Grundlagen für einen Orientalen oder einen Araber oder einen Abendländer. Aber jeder Akt und jedes Wort Jesu hat Wert für uns alle. Er wurde das Licht der Welt. Zitat Ende. Und dann sagt Ersch noch, warum sollte ich, ein Jude, nicht darauf stolz sein? Wundersame Lehre. Und ihr Lieben, ihr könnt das Neue Testament nicht in die Hand nehmen und es lesen und nicht zu diesem Schluss kommen. Ihr müsst einfach zu diesem Schluss kommen. Das ist einfach so verblüffend. Die Pharisäer standen einmal und sandten die Tempelpolizei aus, um Jesus zu holen. Und sie kamen zurück, Augen und Mund weit aufgerissen und sagten, nie hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Oder schaut mal nach in Matthäus 7, am Ende der Bergpredigt, Kapitel 7, ich glaube die letzten Verse 28 und 29. Die sind einfach erstaunt über die Worte. Nie hat einer so geredet, mit so einer Autorität. Die Lehre ebenso wie sein sündenfreies Leben waren einfach wundersam. Er lehrte über Gott, Engel, Menschen, Erde, Himmel, Hölle, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Er stellte Fragen, die kein Mensch je beantworten konnte. Und dann kam Nikodemus nachts zu ihm und er sagte, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. War offensichtlich. Zeugnis von Skeptikern und Gläubigen war dasselbe. Seine Worte waren einfach übernatürlich. Viertens, seine übernatürlichen Werke. Seine übernatürlichen Werke. Und noch einmal zurück zu Nikodemus in Johannes Kapitel 3. Was geschah dort? Nikodemus kam bei Nacht zu Jesus. Er war ein Lehrer Israels. Geht davon aus, dass er ungläubig war, dass er aber gewisse Attraktionen in Jesus fand. Er war ein Lehrer Israels, ein hochrangiger Lehrer und eine Autorität in Israel. Und dann heißt es in Kapitel 3, Vers 2, sagte er Folgendes. Niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Es ist offensichtlich für uns, dass Gott mit dir ist. Grund der Werke, die du tust. Hört mal gut zu. Die übernatürlichen Werke Christi sind so verblüffend, dass man eigentlich gar nicht anders kann. Es gibt Augenzeugen. Und zwar nicht nur ein paar, zwei oder drei, sondern Hunderte und Tausende von ihnen. Und die historischen Aufzeichnungen belegen das. Wunder jeder Art, nicht nur selektiv. Und das ist interessant, dass Leute, die heutzutage Wunderheilungen vollbringen wollen, sich ausschließlich irgendwie auf das Heilen konzentrieren. Das traf weder auf Jesus noch auf die Apostel zu. Die waren nicht so wählerisch. Ist euch je aufgefallen, dass die Wunder von Jesus nie Teilheilung waren, Teilwunder, die irgendwie nur halb vollständig waren? Die waren nicht vorübergehend, noch waren sie trivial. Die Wunder von Christus waren nie selektiv. Es gab nie nicht nur bestimmte Arten von Wunder, sie waren nie Teilwunder, sie waren nie vorübergehend und sie waren niemals trivial. Immer gab es reichlich Zeugen. Übrigens hat er nie Wunder vollbracht, um Neugier zu befriedigen. Ich habe das schon erwähnt. Und wenn die Leute das von ihm verlangten, taten es häufig, zeig uns mal einen Trick, einen seiner Tricks. Matthäus 12, 38 heißt es, da fingen einige von den Schriftgelehrten und Pharisäern an und sprachen zu ihm, Meister, wir möchten gerne ein Zeichen von dir sehen. Los, zeig uns doch mal einen Trick. Und er antwortete und sprach zu ihnen, ein böses und abtrünniges Geschlecht fordert ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, es sei denn das Zeichen des Propheten Jona. Und dann erzählt er ihnen von seiner Auferstehung. Das einzige Zeichen, das ihr bekommen werdet, das ist die Auferstehung. Und er vollbrachte keine Wunder, um Neugier zu befriedigen, auch nicht, um fleischliche Gelüste zu befriedigen. Seine Wunder offenbarten vielmehr seine Macht. Hört euch mal Folgendes an. Es gibt mehrere Bereiche, in denen seine Wunder sich zuordnen lassen. Ich werde euch drei nennen. Erstens, er teilte der Natur Befehle und die Natur gehorchte ihm. Zum Beispiel verwandelte er Wasser in Wein. Ihr kennt diese Geschichte sehr gut. Füllte diese Krüge bis oben hin mit Wasser auf dieser Hochzeit, nachdem ihm gesagt worden war, es gibt keinen Wein mehr. Und das war eine große Sache. Wir denken, ah, okay, was gibt's halt Orangensaft, aber das war eine große Sache für die israelischen Hochzeiten. Ich meine, die wurden ausgedehnt gefeiert über mehrere Tage und es war plötzlich kein Wein mehr da. Das war wirklich ein gesellschaftlicher Affront. Und Wein war einfach eine praktische Notwendigkeit. Und deshalb sagte Jesus zu den Männern dort, füllt diese Wasserkrüche mit Wasser. Und das waren wirklich enorme Krüge. Ja, Krüge, die zwischen 90 und 135 Liter fassten. Und sie sagten, füllt diese Krüge mit Wasser. Und sie füllten sie einfach bis oben hin. Und dann Vers 8 sagte Jesus, bringt es dem Speisemeister. Schöpften es aus, brachten den Speisemeister, der trank und sagte, Moment mal. Und er kostete das Wasser, das in Wein verwandelt worden war und sagte, Leute, das ist ungewöhnlich. Normalerweise kommen am Ende der Woche die schlechten Getränke. Ja, wenn man schon einigermaßen so den Geschmackssinn verloren hatte. Das Beste kommt zuerst. Ist nicht erstaunlich, dass all dies ohne irgendein Trara geschah. Da steht nichts davon, dass die Engel sangen, Himmel und Erde beten und Jesus auf dem Dach stand und sagte, Wein! Nein, das war einfach ohne irgendwas. Irgendwas sagte, wird der Wein da drauf. In aller Stille. Eher ganz leise und heimlich im hinteren Raum dieser Speisekammer. Weil, ihr Lieben, für den, der das ganze Universum geschaffen hat, sind 800 Liter Wein kein Problem. Glaubt mir das. Er tat es einfach. Und es gab reichlich Zeugen, die das bestätigten. Das ist genau hier als lebendiges Zeugnis in der Schrift festgehalten. Dann stand er an der Seite des Hügels am See von Genezareth und es waren wahrscheinlich 20.000 Menschen versammelt. 5.000 Männer, die wurden nur gezählt, plus Frauen und Kinder. Also mehr als 20.000. Ne? Es heißt, das war ein kleiner Junge da, der Brot und Fisch hatte und Jesus speiste davon 20.000. Nun, das heißt immer die Speisung der 5.000. Nur die Männer gezählt. Dieses Zeugnis findet sich auf den Seiten der Schrift. Aber wie kann man das leugnen? Das ist auch keine Lektion über das Teilen, wie manche Leute das meinen. Und dann bringt er den Sturm zum Stillstand. Er guckt sich die Wellen an und sagt in aller Ruhe, es ist wohl Zeit, dass ihr zur Ruhe kommt. Und auf einmal waren die Wellen ruhig. Taten sie. Und das bei mehr als einer Gelegenheit fischte er auf übernatürliche Weise. Er vermehrte Speise, er lief auf Wasser. Und als es Zeit war, seine Steuern zu zahlen, fand er einen Fisch, der genügend Geld für die Steuern enthielt. Interessant, oder? Man könnte nachlesen. Matthäus 17, 27. Er betrachtete einen Feigenbaum und wollte ihn zur Veranschaulichung eines Sachverhalts nutzen und ließ ihn auf der Stelle durch seine Macht vertrocknen. Er befahl die Naturgewalten und die Natur gehorchte ihm. Kein Wunder, denn er schuf die Natur. Und hört euch einmal Folgendes an. Er sprach zu Krankheiten. Das ist eine andere Kategorie. Und sie flohen. Er heilte den Leprakranken in Lukas 5. Er heilte den Gelähmten in Markus 2. Er heilte das Fieber der Schwiegermutter von Petrus in Markus 1. Herzlich willkommen beim Papst. Er heilte den Sohn des Adligen in Johannes 4. Er heilte körperliche Krankheiten in Johannes 5. Er heilte verkümmerte Hand in Markus 3. Er heilte den Taubstummen in Markus 7. Er heilte Blindheit in Johannes 9 und an anderer Stelle. Er heilte 10 Leprakranke in Lukas 17. Er heilte das Ohr von Malchus, dem Petrus gerade das Ohr abgeschlagen hatte. Er befahl nicht nur den Naturgewalten und die Natur gehorchte ihm. Er sprach nicht nur zu Kranken, sodass diese gesund wurden, sondern er konfrontierte auch den Tod. Der Tod gab seine Beute auf. Da wäre zum Beispiel die Tochter des Jairus in Markus 5 und der Sohn der Witwe in Lukas 7. Die Geschichte von Lazarus, ganz besonders interessant, in Johannes 11. Da kommt er zum Grab von Lazarus und schaut zu diesem Grab, schaut sich das Grab an und sagt, rollt den Stein weg. Martha ist wirklich außer sich und er sagt, er stinkt schon. Wisst ihr, sie dachte, er wollte einfach den Stein wegrollen, um sich vielleicht von Lazarus zu verabschieden. Wie verstand das nicht? Und er sagt, hab Geduld, Martha, du wirst etwas erleben. Und dann sagt er, Vater, ich danke dir für das, was geschehen wird. Und er blickte hinein und dann rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus! Wow, Leute, das ist wirklich ein Test seiner Macht. Da kannst du dich ganz schön blamieren. Aber nicht Jesus. Lazarus kam heraus. Könnt ihr euch das vorstellen? Die Leute waren so schockiert, dass Jesus sagen musste, nun bindet ihn doch mal frei. Der kam da wahrscheinlich so irgendwie raus und macht ihn doch mal raus, lass ihn doch aus diesen Schweißtüchern wieder raus. Er sagte, er löst ihn von diesen Binden. Wollt ihr ein wunderbares Zeugnis sehen? Julian, der Abtrünnige, ein römischer Kaiser, der von 361 bis 363 nach Christus regierte, der war absolut gegen Christen. Und hier ist sein Kommentar. Das ist wirklich interessant. Zitat: Jesus, der jetzt seit 200 Jahren gefeiert wird, hat zu Lebzeiten nichts getan, das des Ruhmes wert gewesen wäre. Es sei denn, man hält es für etwas Großartiges, in den Dörfern Bethesda und Bethanien Lahme und Blinde zu heilen und Dämonen auszutreiben. Zitat Ende. Nicht wunderbar? Er hat es kapiert. Eines der größten historischen Zeugnisse der Wunderkräfte Jesu von einem Abtrünnigen. Julian, den Abtrünnigen. Und es gibt noch mehr. Und eine weitere Dimension dieses wundersamen Lebens ist sein übernatürlicher Einfluss. Fünftens. Ist euch klar, dass jeder Mensch im gesamten Universum ein ewiges Schicksal hat, das vom Herrn Jesus Christus abhängt? Inwiefern? In keinem anderen ist das Heil. Apostelgeschichte 4,12. In keinem anderen. Oder Philipper 2, Vers 10. Heißt es, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen all derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Es hat nie einen Menschen wie ihn gegeben. Selbst Renan, der französische Atheist, sagte, welche Überraschung die Zukunft auch bringen mag, nichts und niemand wird Jesus übertreffen. Und das von einem Atheisten. Napoleon sagte, Zitat, ich kenne die Menschen und ich sage euch, Jesus Christus ist nicht nur ein Mensch. Er lässt sich in keiner Hinsicht mit irgendeinem anderen Menschen auf der Welt vergleichen. Bart Endel, der Theologe Bernard Rahm, sagte, eine historische Person namens Jesus hatte solche Auswirkungen auf gewisse Menschen, dass er in den Annalen der menschlichen Rasse in jeder Hinsicht seinesgleichen sucht. Nach fast 2000 Jahren, war vor einigen Jahren, als er das geschrieben hat, halten diese Auswirkungen immer noch an. Täglich haben Menschen gewaltige revolutionäre Erfahrungen, die sie mit Jesus Christus assoziieren, sei er tot oder auferstanden im Himmel. Zitat Ende. Eben die Persönlichkeit Jesu Christi ist unvergleichlich, sie ist einzigartig. Ist es nicht verblüffend zu wissen, dass auch heute jemand sein Leben dieser historischen Person übergeben hat, obwohl wir schon über 2000 Jahre nach seinem Tod und seiner Auferstehung hier leben? Heute erfährt irgendjemand eine Verwandlung in seinem Leben. Und ich sage euch etwas, in euren Augen ist Jesus vielleicht Geschichte, aber für mich ist er mehr als nur lebendig. Er ist der Unverwüstliche, er ist der unsterbliche Christus. Er ist der Herr der hungrigen Massen und der wütenden Pharisäer, der schlauen Theologen und der bitteren Sünder, der dummen Jünger und der klugen Statthalter. Er ist der Herr über alle, sogar sich selbst. Er kämpfte mit sich selbst in der Tiefe der Nacht auf dem Ölberg. Er kämpfte gegen Schweiß, Blut und Tränen an und er geht als Sieger hervor. Gott, voll und ganz ergeben. Auch während seiner schrecklichsten Schmerzen am Kreuz ist er Herr. Alle Menschen um ihn herum sind zornig. Er ist ruhig und hat alles unter Kontrolle. Ihr müsst euch nur um seine Worte anhören, als er stirbt. Wenn ihr euch das mal anschaut. Er teilt einem reumütigen Dieb Vergebung. Er öffnet ihm die Tür zum Paradies. Und er erinnert sich an seine geliebte Mutter und seinen geliebten Freund. Und als er von den Effekten des Blutverlustes, des Schocks und des Traumas, der Unterkühlung, der Folter durch die Kreuzigung schließlich überwältigt wird, erfüllt er die Schrift, indem er sagt, mich dürstet. Dann gibt er sich dem Tod hin, gehorsam gegenüber dem Vater. Er ergibt sich dem Tod. Niemand wurde jemals so geboren wie er. Niemand hat jemals so gelebt wie er. Niemand ist so gestorben wie er. Und es gibt niemanden, der vergleichbar wäre, der solch einen Einfluss auf die Welt gehabt hätte wie er. Und wisst ihr, was er verheißen hat? Hört einmal zu, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu dem Vater, denn durch mich, nur durch mich. Dann heißt es, der Menschensohn hat Vollmacht auf Erden, Sünden zu vergeben. Wer nun mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Und er sagte, alles ist mir übergeben von meinem Vater. Und niemand kennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand kennt den Vater als nur der Sohn. Und wem es der Sohn offenbaren will. Und dann sagt er, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Der Menschensohn ist der Herr über den Sabbat. Wer sein Leben findet, sagt er, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Dann sagt er, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und dann sagt er, wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Ehe Abraham war, bin ich. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Ich bin die Tür der Schafe. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber. Ich und der Vater sind eins. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Aussagen und Verheißungen und all diese Dinge hören nicht auf und sind in Jesus erfüllt. Jesus, der wundertätige Mensch, hatte einen großen Einfluss. Sechstens, wir sehen seine Wunderkraft zuletzt in seiner Auferstehung. Und ich sage euch, ihr könnt euch nicht die Auferstehung Jesu ansehen, ohne das zu sehen, die Macht über den Tod. Wisst ihr, dass er willentlich das Leben abgelegt hat und seinen Tod befahl? Und als er dort am Kreuz hing, beobachtete er laut Johannes 19, Vers 28 einfach, wie alle Prophezeiungen sich erfüllte. Und als er die letzte Prophezeiung erfüllte und sagte, es dürstete mich, da gab er seinen Geist willentlich auf. Liebe das, ich betone diese Stelle immer wieder. Ihr hättet ihm so einen Holznagel durch den Kopf schlagen können und er wäre nicht totgegangen, wenn er nicht sein Leben selbst aufgegeben hätte. Er gab seinen Geist willentlich auf. Im Grab aus steuerte er seine Beerdigung und sorgte dafür, dass sie ihn zur richtigen Zeit an den richtigen Platz brachten, damit er den Zeitraum im Grab verbringen konnte, den er verheißen hatte. Den gewissen Zeitraum, den er verheißen, 3 Tage. Und als die Zeit gekommen war, dass er das Grab verließ, verließ er es. Das Grab ist leer. Und es war leer und es ist historisch belegt. Und es ist seit dem 3. Tag leer, nachdem er dort hineingelegt worden war. Die Geschichte der Schrift enthält eine Fülle von Beweisen, die diese Auferstehung Christi belegen. Er hat den Tod überwunden. Nun, wir sollten überhaupt nicht überrascht sein. Der Tod ist ein natürliches Ereignis und Gott ist was? Er ist übernatürlich. Kann er den Tod bezwingen? Natürlich, er ist übernatürlich. Der Tod ist keine große Sache. Aber die wunderbare Sache ist, dass er den Tod überwunden hat. Und er es nicht nur für sich selbst tat, sondern für dich und auch für mich. Das ist das Großartige. Weil ich lebe, sollt auch ihr leben, sagt er in Johannes 14, Vers 19. Kommt zu Schluss, hört mir gut zu. Es gibt eine interessante These, die es sich lohnt zu erwägen. Was wäre, wenn Gott zum Menschen würde? Wenn er all die Dinge ablegen würde, über die wir gesprochen haben, wenn Gott zum Menschen würde. Was würden wir von Gott erwarten? Und ihr wisst, dass manchmal Leute so reden. Ich wünsche, Gott würde mal hier kommen als Mensch. Er ist gekommen. Wisst ihr was? Wenn Gott zum Menschen würde, würden wir als erstes erwarten, dass er auf einzigartige und wundersame Weise auf die Welt käme, oder nicht? Jesus kam so. Er kam durch die Jungfrauengeburt auf diese Welt. Zweitens, wenn Gott zum Menschen würde, würden wir erwarten, dass er ein Leben ohne Sünde und Gottesfurcht führt. Jesus tat das. Wenn Gott zum Menschen würde, würden wir erwarten, dass seine Worte die unmissverständlichsten, die maßgeblichsten, die wahrsten und reinsten Worten wären, die je gesprochen wurden. Genau das waren die Worte Jesu. Wenn Gott zum Menschen würde, würden wir erwarten, dass er übernatürliche Kräfte an den Tag legt. Jesus tat genau das. Wenn Gott zum Menschen würde, würden wir erwarten, dass er einen universellen und permanenten Einfluss auf das Leben der Menschen hat. Lieben, Jesus hatte genau das und tat genau das. Wenn Gott zum Menschen würde, würden wir erwarten, dass er Macht über den Tod hat. Jesus hatte diese und hat sie immer noch. Freunde, wenn Gott zum Menschen wurde, ist Jesus Gott. Das ist er. Herr, wir sind dir von Herzen dankbar für das wunderbare Leben deines Sohnes, lieber Vater, den du gesandt hast auf diese Welt, um dich zu offenbaren, um dich zu zeigen, wer du bist. Herr, du bist gekommen, Herr Jesus Christus, um deinen Vater zu offenbaren, um alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Das hast du getan. Und du bist auf eine wundersame Art und Weise auf diese Welt gekommen. Du hast ein wundersames Leben geführt und wundersame Worte gesprochen. Du hast einen übernatürlichen Einfluss und übernatürliche Kraft, die historisch belegt und bewiesen ist. Danke, dass wir das glauben können. Danke, dass wir dein Wort annehmen können, dass wir dich nicht zum Lügner machen müssen. Und du sagst in deinem Wort, wer dir nicht glaubt, der macht Gott zum Lügner. Herr, danke, dass du uns die Augen geöffnet hast für diese Wahrheiten. Dass wir dein Wort nicht verdrehen müssen, sondern dass wir es für bare Münze nehmen können. Und so hast du Einfluss in unserem Leben. Wir beten, dass dieses dein Leben auf uns einen Einfluss hat, dass wir ein verändertes Leben führen. Dass Menschen um uns herum erkennen, dass du lebst, und zwar in uns. Und dass die Hoffnung der Herrlichkeit, du in uns, dass das unser Leben nachhaltig prägt für viele andere Menschen zu deiner Herrlichkeit. Danke dafür. Wir lieben dich für dein glaubwürdiges Wort. In Jesu Namen. Amen.